Wunderschönen Abend. Ja, bevor wir den Psalm 30 lesen werden, lasst uns auch aufstehen zum Gebet. Danke dir, Herr, dass du sagst, dass du unser Freund bist. Es ist egal, was passiert, wir dürfen alles dir sagen. Bei dir ist Hilfe, das wissen wir, Herr. Danke dir dafür. Möchtest du auch jetzt diese Stunde segnen, auch jetzt, wo ich den Psalm 30 lesen werde, möchtest du helfen, uns allen, auch mir, ihm zu verstehen und etwas daraus lernen. Segne auch die, die vielleicht wollten hier sein und aus irgendwelchen Gründen sind nicht da. Sei auch mit ihnen. Amen. So, ich möchte erstmal den Psalm durchlesen. Das ist die Genfer Übersetzung. Ja. Psalm 30. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien, und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lobt singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn wird ein Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei du mein Helfer. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehre Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Ein Psalm zur Einweihung des Hauses. Hier steht von David. Etliche denken, das hat man später zugeschrieben. Einfach zur Einweihung des Hauses. Man weiß auch nicht ganz genau, welches Haus gemeint ist. Erstmal, wo ich dann mehrmals diesen Psalm gelesen habe, dachte ich, passt das zur Einweihung? Ist egal, welches Haus. Ja? Ob wir ein Haus bauen, so eine Wohnung im Haus umziehen, so eine Einweihungsfeier machen, oder wenn wir ein Gotteshaus bauen, eine Einweihungsfeier feiern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann mal bei einer Einweihung, ich war bei mehreren Einweihungen dabei, auch Bethäuser, aber dieser Psalm wurde nie gelesen. Also ich kann mich nicht erinnern. Aber so wie die Forscher der Schrift sagen, dass dieser Psalm wurde immer, wenn irgendeine Einweihung war, wurde gelesen. Früher. Passt das zur Einweihung? Nun, wenn man vielmal den Psalm liest und sich Gedanken macht, etliche Kommentare liest, da denke ich schon, da kommt man schon zu diesen Gedanken, dass es passt. Dass es wirklich passt. Was macht man bei einer Einweihung? Selbst wenn wir sagen würden, das ist ein prophetischer Psalm und David wollte so gerne ein Haus bauen, den Tempel bauen. Er durfte aber nicht. Hat wirklich vieles, vieles vorbereitet, viel gesammelt und Holz und Steine, vieles. Aber bauen durfte er nicht. Und so in die Weite geschaut und in diesem Psalm geschrieben und sich gewünscht, dass er sollte gesungen werden bei der Einweihung. An was denkt man? An was denkt man? Nun, wenn wir ganz kurz so würden, so vergleichen, auch unser Herz ist auch ein Tempel und der Heilige Geist wohnt dort. Und irgendwann mal haben wir auch die Einweihung gefeiert. Oder vielleicht auch nicht. Wo wir zu dem Herrn gefunden haben, wo der Heilige Geist eingekehrt ist. Und wo unser Haus eingeweiht wurde. Und der Herr ist eingezogen. Und wenn wir so zurückdenken, an was denken wir? Was kommt uns so im Sinn? Nun, zuerst möchten wir loben, zuerst möchten wir preisen, ja? Passt das, wenn wir so ein bisschen lesen werden? Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Das passt auch, ne? Das passt auch. Natürlich hat er uns aus der Sündengrube herausgezogen. Natürlich hat er uns errettet. Natürlich würden wir ohne ihn verloren gehen, in die Grube, aber er hat uns aus dem Tode herausgerettet. Das ist ein Lob, sein Lob, ja. Okay, das würde vielleicht passen, ja, wenn wir so denken würden, ja, an diesem Haus. Aber was ist mit diesem Haus? Passt das? Natürlich ist dieses Haus nicht einfach das Gebäude gemeint. Es sind Menschen gemeint, die drin sind. Und vor allem, das Erste eigentlich, was man wünschte, dass Gott sollte Platz nehmen. Ja, man weiht ja für den Herrn dieses Haus. Man will Gemeinschaft mit ihm haben. Dass er sollte hier sein. Er sollte hier sein. Besonders früher, ja, wo der Heilige Geist noch nicht da war. Und wo es anders war. Nicht so wie heute. Heute ist Gnadenzeit. Damals war es anders. Das Gesetz. Und der König David erinnert sich. Aber ich denke, hier gibt es noch viel tiefere Gedanken. Noch viel tiefere Gedanken. Ja. Natürlich ist es eine Erinnerung. Ja. Man denkt über vieles nach, auf Gottes Wege, wie Gott mit mir gehandelt hat, in welchen schwierigen Situationen des Lebens ich steckte. Und er hat nicht erlaubt, dass die Feinde sich freuen über mich, sondern hat mich herausgezogen. Aber hier gibt es noch tiefere Gedanken, ja. Und die meisten denken, dass dieser Psalm wurde geschrieben nach einer Begebenheit, die beschrieben ist im 2. Samuel Kapitel 24 oder 1. Chronik. Ja, wir werden das nicht lesen, ich erzähle das ganz kurz. Nun, wo der König natürlich schon längere Zeit König war, der König David, und richtig vieles besiegt hat, und auch sein Sohn Absalom war schon tot, ist wieder zurückgekehrt und er durfte sich ein Zederhaus bauen. Ja, und da sagte er, oder dachte er, ich werde niemals zum Fall kommen. Gott hat mich so erhöht, Gott hat so fest mein Haus hingestellt. Ich werde niemals, niemals fallen. Und er befiehlt seinem Knecht, einem, der soll ausziehen und das Kriegsvolk zählen. Er wollte wissen, wie viel er hat, wie groß die Armee ist. Er sagt, ist das wirklich gut? Sollten wir das machen? Er hat es trotzdem befohlen. Bekannte Geschichte. Der Knecht kehrt, also diesen Befehl auszuführen, ja, auszuführen. Und er ist 9 Monate weg und 20 Tage. So lange hat es gedauert. Ja? Keine Computer, keine Handys. Man musste anders zählen. Und er kommt zurück und sagt, ja, Israel, 800.000 Männer, die das Schwert ziehen, und Juda allein 500.000. Das ist 1.300.000 Soldaten. Und sobald er diese Zahl gehört hat, dann schlägt sein Gewissen, was habe ich gemacht? Und sofort bittet er um Vergebung. Sagt, Herr, ich habe mich versündigt. Ich hätte soll das nicht machen. Ja, und dann dauert es nicht lange, dann kommt schon ein Prophet zu ihm rein, der gesandt wurde von Gott. Und er sagt, du kannst dir aussuchen. 7 Jahre Hungersnot. Oder du wirst 3 Monate gejagt von deinen Feinden oder 3 Tage Pest. Und er hat überlegt und er sagt, es ist besser, in die Hände des Herrn zu fallen. Er wusste, wie schrecklich das ist, abhängig sein von den Menschen oder in die Hände des Menschen fallen. Und er wählte das Dritte. Und es war schlimm, ganz schlimm. Und er geht dann raus, eigentlich nach dem Befehl geht er raus, nach weit aus den Grenzen von Jerusalem, beim Berg, da wo später der Tempel gebaut wurde. Und er sieht den Engel des Verderbens. Und er sagt, Herr, warum? Ich bin schuld. Strafe mich, mein Elternhaus, meine Verwandten, meine Kinder. Die haben doch keine Schuld. 70.000 Tote. Und der Herr befiehlt den Engel, dass er den Schwert zurückzieht. Und er baut dort einen Altar. Und später befiehlt er, damit dort der Tempel gebaut wird. Ja, es war eine ganz schlimme Situation, ganz schlimme, die er erfahren hat. Persönlich verursacht, können wir so sagen, seine Sünde. Und wenn wir im Hintergrund dieses Bild haben, die meisten denken, dass das war bestimmt die Ursache, wo er dann auf diesem Feld, das er gekauft hat, von diesem Jebusiter, der dort gewohnt hat, sehr viel bezahlt. Er wollte ihm das kostenlos geben und auch sogar hier, wer weiß, was alles da war, für Brennholz, die Kutschen und alles, ja. David hat nichts genommen, nein. Er sagt, so echt wie der Preis ist, ich will alles bezahlen. Und er hat das gekauft, hat es bezahlt. Und wo er dann geopfert hat, ja, dann hörte es auf mit dieser Plage. Ja, wenn wir dieses Bild im Hintergrund haben, dann kommt das vielleicht ein bisschen näher, können wir ein bisschen näher, können ein bisschen mehr, also mitkommen. Was so bewegte den König David, diesen Psalm zu schreiben. Und wo er natürlich dachte schon, dass hier sollte der Tempel gebaut werden, vielleicht auch prophetisch im Hinblick auf den Tempel hat er diesen Psalm gedichtet. Aber warum? Konnte man nicht andere Worte wählen? Einfach Loblieder singen, einfach Gott preisen. Nein. In diesem Psalm erzählt er, erinnert er sich, was Gott mit ihm gemacht hat. Was er mit Gott erlebt hat, wie das wirklich war. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Er wusste es ganz genau, dass wenn so ein gefürchteter König, der so viele Siege errungen hat und auf einmal
Pest umschlägt und ein Toter nach dem anderen. Können wir uns schon vorstellen, dass die Feinde frohlocken und jubeln. Ah, der Gott hat sie verlassen. Jetzt werden wir sehen, jetzt werden wir sehen. Aber Gott hat das nicht zugelassen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Er sagt nicht einfach so, erstmal sagt er gefleht und dann sagt er geschrien. Ich weiß nicht, ob jemand von uns schon mal wirklich geschrien hat zu Gott. Ob wir wirklich schon mal in so einer Not gewesen sind. Etliche schon, etliche schon. Die wirklich in Todesgefahr gewesen sind und die ganz genau wussten, wenn jetzt Gott nicht eingreift, dann bin ich weg. Dann bin ich weg. Und dann betet man nicht leise, dann schreit man zu Gott. Das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Er wusste es ganz genau. Er hat damit gerechnet. Er hat damit gerechnet. Wenn eins nach dem anderen geht und der Engel war schon und hat schon seine Hand über Jerusalem gehoben. Und David hat ihn gesehen. Auch in der Chronik steht geschrieben, dass dieser Jebusiter, also das Feld, was David gekauft hat, er war gerade draußen mit seinen Söhnen, die haben auch den Engel gesehen. Die haben sich sofort versteckt vor Schreck. Ja, haben Angst bekommen. Es ist klar. Ja. Da hat man schon mit dem Tod gerechnet. Aber Gott hat das nicht zugelassen hier. Er hat ihm am Leben gelassen. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Es ist auch interessant, dass er ruft einfach, nicht einfach so Leute auf, einfach kommt alle, lasst uns Gott preisen. Er sagt Getreuen. Oder andere Übersetzungen sagen, Lob singt diejenigen, die ihr Gott treu seid. Also nicht einfach alle, sondern die Leute, die wirklich an Gott glauben, die ihm treu sind, die sollen nicht schweigen, die sollen Gott loben und preisen seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt ein Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Ja, der Zorn Gottes das wissen wir und das lesen wir, das ist schrecklich, ja, so unter dem Zorn Gottes zu sein oder zu fallen. Aber er sagt, es dauert nur ein Augenblick, nur ein Augenblick. Ja, wenn Gott würde länger zürnen, wer wird dann überleben? Wer wird dann überleben? Und Gott hat allen Recht, zornig zu sein. Wir Menschen, denke ich mal so, wir sind einfach so geneigt so zu denken, wenn vielleicht Gläubige sogar aus anderen Gemeinden oder auch unsere Gemeinde oder andere Staat. Und dann passiert eine Sache, die andere Sache passiert. Ja. Dann denken wir, Gott zürnt über diese Gemeinde oder die andere Gemeinde oder diese Familie, andere Familie oder gegen diesen Mann. Aber wir sind nicht anders. Wir sind nicht anders. wenn Gott zugelassen hat, heute hat er sich gefreut, gesund, zack, morgen krank geschlagen oder Unfall passiert. Und der Mensch ist so geneigt zu denken, ja, also, aha, naja, wer weiß, weiß man ja nicht, wer weiß, was er so gemacht hat, ne? Wer weiß, warum Gott so zornig über ihn geworden ist, durch was hat er seinen Zorn herausgerufen, dass er das oder das andere zugelassen hat. Das ist ganz gefährlich, so zu denken, ganz gefährlich. Wir sind nicht anders. Und er preist Gottes Gnade. Er sagt, sein Zorn ist nur ein Augenblick, aber seine Gnade lebenslang, lebenslang. Das soll man nie vergessen, nie vergessen. Er sagt, am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Es ist ein sehr wichtiger Vers. Man sollte schon ein bisschen hier stehen bleiben. Es ist oft, irgendwie ist es oft, dass man abends traurig ist. Oder wenn irgendwas passiert, irgendeine Nachricht, noch irgendwas. Oder du hast erfahren, dass du todkrank bist oder Krebs, vielleicht hast noch was. Ja. Kann man schlafen diese Nacht? Die erste Nacht, wo man es erfahren hat? Wie viele Gedanken werden durch den Kopf gehen? Über was alles werden wir nachdenken? Und die Tränen rollen und rollen. Und man denkt, es wird kein Ende geben. Und so eine Nacht kann sehr lange sein. Die kann wirklich sehr lange sein. Und dann kämpft man und kämpft man, damit man doch ein bisschen schläft. Aber du kriegst das nicht hin. Du kriegst das nicht hin. Und dann guckst du durch die Fenster und denkst, wann wird schon die Sonne aufgehen? Ganz bestimmt, wenn es hell wird, dann wird es mir besser gehen. Und es ist oft so. Es ist oft so. Gut, dass es nicht immer Nacht bleibt. Dass die Sonne aufgeht, dass es hell wird und auf einmal wird es besser. Auf einmal wird es besser. Bei denen, die Gott treu sind, bei denen, die Gott wirklich erkannt haben, sollte die Traurigkeit nicht so lange andauern. Es gibt Menschen schon, die irgendwas ist passiert, wir wissen, und ich kenne auch solche Beispiele. Auf mein ehemaliger Chef, sage ich mal so, früher noch in Kasachstan. Die Eltern gläubig, gingen zur Kirche und er war eigentlich auch gläubig, aber dann später ist die Kommunistische Partei eingetreten, hat den Namen geändert, ja. Wollte nichts wissen von Gott. Und trotzdem im Herzen wusste er ganz genau, dass Gott ist. Geheiratet, ein bisschen nur verheiratet. Auf einmal die Frau, schwer krank geworden. Die Ärzte haben gesagt, wir können nicht helfen. Er hat gesagt, ich habe 3 Tage nicht geschlafen. Ich stand auf den Knien und ich habe Gott gebetet, er soll meine Frau gesund machen. Er hat es nicht gemacht, sie ist trotzdem gestorben. Der war so verbittert, so verbittert. Er war gar nicht wiedergeboren, nur im gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Er war so verbittert, er sagt, nie wieder werde ich an Gott glauben, nie wieder werde ich in ein Gebet sprechen, nie wieder. Er hat mich so im Stich gelassen, nie wieder, keine Kirche, kein Wort Gottes, nichts, ich will nichts mehr, nichts. Das sollte nicht so sein, das sollte nicht so sein. Und Gott lässt zu, Gott lässt diese Nacht jahrelang bei diesen Menschen, der Gott nicht vertraut. Der Gott hinstellt, als ob er einen Fehler gemacht hat, als ob er falsch gehandelt hat. Und erzählt es anderen. Bei so einem Menschen hört die Nacht gar nicht auf. Hört sie gar nicht auf. Und am schlimmsten, wenn er so auch stirbt, dann wird er auch verloren gehen.
Aber es sollte so nicht sein. Sollte so nicht sein. Wenn der König David, ich weiß nicht, wie er das verkraftet hat. Ich kann mir das überhaupt nicht vormalen. Ich denke, wenn ich jetzt werde irgendwo so einen Unfall machen und Leute werden zu Tode kommen. Und ich bin schuld. Ich weiß, ich bin schuld. Entweder eingeschlafen noch irgendwas. Wie werde ich damit zurechtkommen? Wie werde ich damit zurechtkommen?
Bei uns war in der Gemeinde ein Fall, ich werde den Namen nicht nennen. Die Kinder brachten Enkelkinder zum Opa und Oma aufpassen. Die haben noch aufgepasst und dann wollte er Auto waschen, rausfahren aus der Garage. Gar nicht gemerkt, dass ein Jähriger da gekrabbelt hat unter dem Braten. Ist rübergefahren, ist tot. Ein Opa, sein eigenes Enkelkind, totgefahren. Er konnte gar nicht zur Ruhe kommen. Es dauerte so lange, bis er es verkraftet hat. Die Kinder alle schon, die wussten ja, er hat das ja wirklich, das war ein Versehen. Er hat es ja nicht extra gemacht. Aber Gott hat das zugelassen. Warum? Würde ich sagen. Und so eine Nacht kann lange dauern. Aber trotzdem am Morgen sagt er nicht einfach Freude, sondern Jubel. Und Jubel, das ist viel mehr als Freude. Jubel, das ist mit Singen und Springen und ja. Also das ist schon sehr wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ja. Ist egal, was passiert, der Zorn Gottes dauert nur einen Augenblick. Er meint das gut mit uns. Und später, jetzt werden wir das lesen, dann werden wir auch das verstehen, warum. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Ja, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Dass diese fleischliche Sicherheit, diese Selbstzufriedenheit, die ist so gefährlich für einen Christen, so gefährlich. Die Nicht-Christen, das hat auch der Psalmist gesagt, wo er guckte, oh, wie gut es ihnen geht. Ja? Die glauben gar nicht an Gott. Und es geht ihnen gut. Und es gelingt ihnen, die werden reich. Und er wurde neidisch. Aber wenn es bei einem Christen einmal klappt, das andere Mal klappt, das Geschäft klappt oder die Firma geht, ist gut. Wie König David, ein Zederhaus gebaut, ein feines Haus gebaut. Ich wollte gerade Einweihung feiern. Ja, und er sagt in seinem Herzen, es geht mir gut. Es geht mir gut. Ist ja auch gut, dass es ihm gut geht, ja? Aber er sagte, ich werde ewiglich nicht wanken. Ich werde niemals fallen. Und das ist gefährlich. Das dürfen wir nicht sagen. Das dürfen wir nicht sagen. Hochmut oder diese Selbstsicherheit, das kann Gott nicht leiden. Das kann er nicht leiden. Da wendet er sein Angesicht. Er braucht noch nicht mal seine Hand ausstrecken. Er muss nur sein Gesicht abwenden von uns. Und das reicht schon. Wie der König sagt hier. Ja. Und da wandt er ab sein Gesicht von ihm. Und das ist schlimm genug. Und er erinnert sich. Und diese ganze Erinnerung, er gibt zu, das, was er gemacht hat. Und wie Gott mit ihm gehandelt hat. Und das sollte zur Einweihung des Hauses gesungen werden. Und das ist gut so. Der Mensch braucht Erinnerungen, immer wieder neue Erinnerungen, immer wieder. Wir sind so schnell, wir vergessen so schnell, wie etliche sagen, ein Christ, ein wirklich ein wahrer Christ, das Schlimmste, was er so ertragen kann, das sind wirklich wochenlang, wenn es ihm wirklich gut geht. Das ist das Schlimmste, was er ertragen kann. Und dann lässt Gott immer wieder was zu. Erstmal bei einem, dann bei dem anderen, dann bei dem dritten. Nicht alle zusammen, immer so abwechselnd. Ja, das war interessant, bei meinen Schwiegereltern anzugucken. Ja.
Ja, natürlich die letzte Zeit schon und immer krank und der Schwiegervater und dann die Schwiegermutter und so. Und sagt, und die freuten sich, sagen, das ist, Gott ist so gnädig, er lässt nie zu, dass wir gleichzeitig beide krank sind. Immer Abwechslung. Gerade ist die Mutter zack krank geworden und der Schwiegervater fühlt sich gerade gut. Man kann ein bisschen aufpassen auf sie, ein bisschen sorgen. Ja? Und dann geht es ihm schlechter, schlechter, schlechter. Zack, er ist hingelegt, dann ist sie gut, ist sie wieder gesund. Kann sie wieder umgehen. Sagt er, der Gott ist so gut, er ist so gnädig. Immer so Abwechslung. Ja. Ja, gut, wenn man darüber lachen kann. Das ist gut. Das ist gut. Die Traurigkeit, das Weinen, dauert vielleicht eine Nacht. Aber dann kommt die Sonne wieder raus. Und das ist natürlich das Schlimmste hier, wo der Mensch sagt, mir geht's gut, ich werde nicht fallen. Von wie vielen Christen habe ich das schon gehört? Vor Arbeit auch, besonders von den Pfingstlern. Der sagt, nein, ihr verkündigt nicht das volle Evangelium. Bei uns, wir verkündigen das volle Evangelium. Wenn du glaubst, wenn du morgen früh aufstehst, stille Zeit, das betest, kann dir nichts passieren. Nichts. Es wird alles gelingen, es ist egal, was du vorhast, es wird dir alles gelingen. Und er predigt ja auch, ja, sage ich mal so, in der Firma. Er redet darüber mit den Türken, mit den anderen. Ja. Und dann zack, passiert einmal was. Und dann zack, krank, Finger gebrochen, noch irgendwas. Sagen sie, wo sind denn deine Engel? Wo ist dein Gott? Du hast doch gesagt, dir kann nichts passieren. Was ist los mit dir? Hast du gesündigt? Hast gesündigt? So ist das. Buße musst du tun. Ja, was soll er dann sagen? Er hat ja selber gesprochen gegen sich. Was soll er denn sagen? Ja. Nein, Selbstsicherheit. Aus Gnade leben wir. Und wenn Gott was zulässt, es ist auch Gnade. Auch Gnade. Selbst wenn wir das nicht verstehen und nicht begreifen, trotzdem ist es Gnade. Trotzdem. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Er gibt das zu, er sagt das auch, ja. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt oder ich kam im Schrecken, ja. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Das ist gut, dass er das gemacht hat, ja, zum Herrn. Er wusste, wohin er sich wenden soll. Und der Herr hat ihm geholfen. Und dann, das ist auch sehr wichtig, was wir jetzt weiterlesen werden. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er dir deine Treue verkündigen? Der König wusste, weil er so viel erfahren hat mit Gott. Er wollte, dass nicht nur sein Leben, sondern auch der Tod soll ihm loben und preisen. Auch der Tod. Und dann würden die Menschen werden sich erinnern und sagen, guck mal, wie er gestorben ist. Selbst im Tod lobt er und preist er Gott. Dann können wir sagen, selbst der Tod, selbst der Staub preist Gott. Aber wenn hier, er hat gesündigt und der Engel steht da und wenn er ihm jetzt schlagen wird, wenn David tot ist, was werden die Menschen sagen? Wird sein Tod preisen Gott und sein Staub? Nein. Nur noch eine schlechte Erinnerung bleibt. Viele Verwandte, viele Kinder, viele alle. Und er herausfordert Gott. Wozu ist mein Blut gut, wenn du jetzt mich schlägst? Wird mein Tod dich preisen? Oder mein Staub? Nein. Aber das soll uns auf Gedanken bringen. Und das war auch immer wieder, auch meine Schwiegereltern, mein Vater, das Gebet. Herr, wenn es möglich ist, ich möchte im Verstand bleiben bis zum Tode. Ich will dich loben bis zur letzten Stunde, bis zum letzten Augenblick. Dann selbst der Tod preist Gott. Und man kann sich wirklich mit Freude erinnern. Ja.
und was seine Freunde. Es waren 5 Jungs, die sich bekehrt haben. Mein Onkel, Leon Koop, hat so einen Hauskreis geleitet. Die haben sich fast gleichzeitig bekehrt, alle. Taufen lassen, alle zusammen. Alle haben gepredigt, außer mein Vater, er hat nicht gepredigt. Dann sind alle 4 abgefallen, sind so stolz geworden, uns kann nichts passieren. Nichts. Und dann einer besoffen, erstochen, der andere ertrunken. Und alle, fast alle außer einem, sind so gestorben. Und kann so ein Tod Gott preisen und loben? Nein, nicht. Das ist traurig. Ob sie gerettet sind, wie aus dem Feuer, das ist nicht, das wissen wir nicht, das ist Gottes Werk. Aber wie sie gestorben sind, das ist ganz schlechter Beispiel. Für alle und für Kinder auch. Ganz schlecht. Oder etliche hängen sich noch irgendwas. Ja, und das sollte schon unser Gebet auch sein, ja. Also wirklich treu sein bis ans Ende, damit selbst der Tod Gott lobt und preist. O Herr, sei mir gnädig, Herr, sei mir ein Helfer. Du hast mir meine Klage in einem Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Ja, er will einfach, damit man darüber singt. So wie es ihm ging, so schreibt er das auch. Und wir wissen, dass er später, wo dann die Bundeslade auch reingebracht war, in das Zelt, was er vorbereitet hat, wir wissen, dass er ja, gesprungen oder getanzt hat vorne, ja, vor dem Herrn. Das war nicht einfach Freude, das war Jubel. Jubel. Natürlich, viele haben das gar nicht verstanden. Ja. Und der Gürtel, früher natürlich besonders bei den Leuten damals, ja, also der Hauptschmuck ist der Gürtel. Der wurde mit vielen kostbaren Steinen gemacht und sollte glänzen und wer weiß was alles. Also, und er sagt das hier auch. Ja. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Ja. Etliche andere Übersetzungen sagen ein bisschen anders. Ja. Aber es ist von diesem Gürtel die Rede. Ja. Also das macht Gott, das macht Gott. So groß und so gnädig ist er. Und der König David ruft auf, dass man nicht schweigen soll. Dass man das, was man mit Gott erfahren hat, dass man auch darüber redet und singt vor den anderen. Ja, als Zeugnis vor den anderen. Und er hat das gemacht, er hat das gemacht. Damit man dir zu Ehre Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Ja, das war sein Wunsch, dass man über die Erfahrungen, die man gesammelt hat mit Gott, die Wege, die Gott mit dir oder mit mir geht, dass man darüber redet. Ja. Also ich habe schon so ein manches Beispiel auch meinen Enkelkindern erzählt, und die sind schon so groß, die können schon verstehen und hören zu. Ja. Und das ist zu Ehre Gottes, wenn man sagt, so und so habe ich gehandelt oder das habe ich gemacht. Und so hat Gott mir geholfen und rausgeführt. Ja. Natürlich dichten wir keine Lieder, ja, und singen nicht darüber. Ja. Aber der König David war sehr begabt, ja, und er hat das gemacht. Er hat das gemacht. Gott hat ihm gesegnet. Und wir haben diese Psalmen. Das ist sehr gut, dass wir die haben. Ja. Und das kann man sich vorstellen, wenn ich oder ein anderer würde so ein Gedicht schreiben, ja, was Gott mit mir durchgemacht hat und wie ich Gott gelobt habe. Ja, oder, und dann würde ich sagen, Kinder, hier, wenn ihr ein Haus baut, dann singt oder liest dieses Gedicht zur Einweihung des Hauses. Das passt. Das passt. Ja. Erstmal habe ich auch gedacht, das passt nicht. Aber wenn man ein Haus einweiht, man will, dass Gott soll im Zentrum sein dieses Hauses. Ob das jetzt mein Herz ist, ob das die Gemeinde ist, Familie, ist egal wo das ist, ja, damit man reingeht, wo man Gott lobt, wo man wirklich bekennt, Gott ist treu. Wenn er das und das zugelassen hat, dann hat das nur einen Augenblick gedauert. Seine Gnade hat kein Ende. Und er meint es gut mit uns. Und so wie Gott mit uns war, möchten wir, dass auch Gott in diesem Hause mit uns ist. Es wird uns nicht immer gut gehen. Er wird auch über einen den anderen oder über mehrere zürnen und wird eins und das andere zulassen. Aber er möchte, dass wir diese Traurigkeit nicht zulassen, dass die über mehrere Nächte hindurchgeht, sondern dass wir trotz Schwierigkeiten, selbst wenn Gott kein Wunder macht, nein, aber das andere Wunder ist nicht kleiner. Wenn Gott sagt, nein, ich werde dir diese Krankheit nicht wegnehmen, du wirst nicht heil werden, aber ich gebe dir immer wieder bis Ende genug Kraft, dass du es tragen kannst. Ist das ein kleineres Wunder? Das ist kein kleineres Wunder. Das ist genauso groß, wie einfach zack sagen, sei gesund. Für Gott ist kein Problem. Er kann so und so sagen. Ja. Aber genug Kraft geben und Geduld, diese Krankheit zu ertragen und Gott loben, das ist genauso ein Wunder. Genauso. Und ich denke, dieser Psalm spricht wirklich viel darüber. Und ich habe was gelernt aus diesem Psalm. Und ich denke, auch wir alle können daraus was lernen. Ja. Amen.